wollte ihm zuhören. Er hat es ohne Zurückhaltung getan. Er hat die Schriften aus dem Alten Testament vorgelesen. Er hat sie erklärt. Er hat es so gut gemacht, also natürlich hat es so gut gemacht, dass die Schriftgelehrten eigentlich nichts wirklich in der Hand hatten gegen ihn, weil er das so astrein gemacht hat. Theologisch 1a perfekt. Jetzt gab es natürlich Situationen, wo Jesus sich zurückgezogen hat, das schon, aber er hat sich eigentlich nie versteckt. Sondern die Menschen haben ihn sogar dann ja noch wieder gesucht und auch gefunden. Gott versteckt sich nicht. Gott wirkt offensichtlich. Und das sehen wir am besten, dass Gott ja durch seine Jünger, durch uns, durch Christen wirkt. Und wir sind ja alle ziemlich sichtbar, oder? Also ich sehe euch zumindest sehr gut. Und ich liebe es auch total, wenn man in einer Stadt, in einem Ort Kirche sieht, Gemeinde sieht. Wenn man das Amtsblatt aufschlägt und merkt, hey, da geht was. Da sind viele Veranstaltungen, da sind viele Christen, die was machen. Ich finde es gut, dass man das sieht. Und so soll es eigentlich auch sein. Die Bibel fordert uns ja dazu auf, dass wir offen Jesus bekennen, dass wir mutig ihm nachfolgen, dass es sichtbar ist. Und jetzt im Vergleich natürlich zu Open Doors Gebetstag, was ist das für eine Aussage? Wir leben in einem Land, wo wir mutig, ohne Nachteile zu erleben, Jesus nachfolgen können. Vielleicht abgesehen von einem schiefen Grinsen mal oder so, ne? Oder einem blöden Spruch. Aber was ist es denn im Vergleich zu den Schicksalen, von denen wir heute hören? Ich glaube, unser Gebet und unser Anliegen sollte es sein, dass wir selber mutig sind, weil wir mutig sein können. Wir können mutig sein. Und wir sollten Jesus bekennen, da wo wir es können, und von ihm erzählen. Gott repräsentiert sich auf dieser Erde sichtbar durch dich. Das macht er durch uns. Für mich immer so unvorstellbar, wir sind doch so unperfekt. Aber Gott tut es durch uns und für ihn ist es okay, dass wir nicht perfekt sind. Und unser Gebet sollte es sein, wenn wir jetzt an unsere Geschwister denken in verfolgten Ländern, dass sie Weisheit bekommen, wann sie denn ihren Glauben auf welche Art und Weise bekennen und dass sie Schutz erfahren, wo das eben angegriffen ist. Unsere Bibelstelle ist vor allem dafür bekannt, dass dieser eine Junge dem Mann das Ohr abhaut, oder? Das ist so die klassische Aussage von diesem Text. Ja, wie wir sehen das in einem anderen Evangelium, das war der Petrus natürlich, wer denn auch sonst. Petrus hat dem Soldaten das Ohr abgehauen. Und wie wir unseren Petrus kennen, war von ihm auch nichts anderes zu erwarten, oder? Er handelt impulsiv aus dem Reflex, ich will meinen Meister beschützen, ich hole das Schwert und dann haue ich dem das Ohr ab. Ich weiß nicht, ob er nicht getroffen hat oder warum er sich das Ohr ausgesucht hat, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch Schutz, dass er nur das Ohr getroffen hat. Aber Petrus wollte Jesus beschützen. Er wollte ihn verteidigen. Er wollte irgendwas tun. Aber Jesus reagiert ganz besonnen und sehr eindrücklich. Er macht seinen Jüngern klar, dass er gar keinen Bodyguard braucht. Mein zweiter Punkt. Jesus braucht keine Verteidigung. Wenn es Jesus gewollt hätte, dann hätte er Tausende von Engeln rufen können. Und ich glaube, wenn die auf einmal da erschienen wären, dann wären die Soldaten schon, ich weiß nicht, die wären umgefallen. Oder also weg, wahrscheinlich hätten sie gar nicht mehr wegrennen können. Die wären vor Ehrfurcht und Furcht umgefallen. Aber Jesus geht den Weg hinein ins Leiden. Er liefert sich freiwillig aus, und zwar ohne Gegenwehr. Und das ist jetzt nicht einfach nur so, es fiel ihm durchaus nicht leicht. Wir lesen ja in diesem Kontext davor, wie Jesus im Garten Gethsemane betet und wie er darum ringt und sagt, Herr, eigentlich, ich sag's mal in meinen Worten, eigentlich will ich nicht. Ich habe da keine Lust drauf. Wer hat denn Lust auf Schmerzen? Kein Mensch. Aber Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und Jesus hat sich dazu durchgerungen, diesen Weg zu gehen. Und weil Jesus ja diese Reaktion von Petrus nicht gut heißt, halt er geschwind noch das Ohr, macht's wieder dran. und alles ist wieder gut. Auch heute braucht Jesus nicht unsere Verteidigung und vor allem keine aggressive. Ich weiß gar nicht, ob wir das nachvollziehen können, aber ich stelle mir dann immer so vor, wenn Christen wirklich mit ihrem, sie werden ja richtig bedroht, auch ihr Leben ist in Gefahr. Ein menschlicher Reflex wäre doch, sich zu verteidigen, oder? Also auch mit Waffen. Ist eigentlich ja ein natürlich menschlicher Reflex, das zu tun. Viele tatsächlich gehen freiwillig den Weg des Friedens und der Liebe und sie leiden lieber, als dass sie sich mit Waffen wehren. Und ihre Grundlage dessen ist die Botschaft, die Gott gegeben hat, nämlich eine Botschaft der Liebe und des Friedens. Und es hört sich ja erstmal so, ach die Liebe, ja, es hört sich so ein bisschen gefühlsduselig an. Aber die Botschaft der Liebe Gottes ist durchschlagend und hat Kraft. Das hat nichts mit gefühlsduseliger Schwäche zu tun oder mit rosaroter Realitätsferne. Gottes Liebe ist die stärkste Kraft, die Neues schaffen kann und die auch Böses in Gutes verwandeln kann. Unser zweiter Impuls für das Gebet ist, dass unsere Geschwister diese Botschaft des Friedens und der Liebe weitertragen können. Und das in dem, was sie sagen, in dem, was sie tun, wie sie leben. Liebe soll unser Erkennungsmerkmal sein, das gilt auch für uns übrigens. Unsere Liebe, die wir zueinander haben, aber auch für andere. Der Bibeltext hört ja ziemlich trostlos aus, nämlich mit dem Vers, dass Jesus verlassen wird von allen. Der dritte Punkt, Jesus wird zum Verlassenen. Wenige Stunden zuvor hatten die Jünger noch großartig versprochen, wir werden bei dir bleiben bis in den Tod, wir werden alles für dich tun. Und sie waren fest entschlossen, aber dann hat die Realität sie doch eingeholt. Und von ihrem großen Versprechen, von ihrer radikalen Nachfolge, von ihrer Liebe zu Jesus ist gar nichts mehr zu sehen, nämlich sie sind alle weg. Die Situation wurde ihnen zu gefährlich. Und auch das gehört ja bis heute zur Realität. Ich finde, man hört immer viel auch von den Berichten, wie Menschen mutig sind und ihren Glauben trotzdem bekennen, aber es gibt auch viele, die ihren Glauben verleugnen, weil es eben schwierig ist. Und ich glaube, wir sollten die Letzten sein, das zu verurteilen, weil, hey, wie oft sind wir nicht zu Jesus gestanden und wir hätten gar keinen Nachteil davon gehabt. Wisst ihr, ich glaube, Gott kann sehr gut damit umgehen. Weil ich denke so, wenn die ersten Jünger versagt haben, hey, da zeigt sich, gell, eigentlich unsere großen Vorbilder, gell, die ersten Jünger, die Apostel, die ersten Gründer der Gemeinde, sie haben auch versagt. Sie sind weggelaufen. Aber wir lesen davon, wie Jesus ihnen trotzdem nach der Auferstehung begegnet. Er hätte ja auch sagen können, gut, dann zeige ich mich halt jemand anderem. Jetzt habt ihr mich verlassen, unsere Freundschaft ist gekündigt. Jesus tut es nicht, sondern nachdem er auferstanden ist, zeigt er sich ihnen, diesen Jüngern, die weggelaufen sind. Und er ruft sie trotzdem in seinen Dienst, obwohl er sie kennt, obwohl er weiß, sie haben schon versagt, sie sind schon nicht zu ihm gestanden. Und er wusste ja auch, was alles auf sie zukommen würde. Aber er ruft sie trotzdem in seinen Dienst. Ich meine, er hat ja auch noch den Heiligen Geist gegeben, gell? So als Extrakraft dazu. Jesus kann mit solchen Situationen umgehen und er versteht und vergibt. Jesus braucht nicht unsere Stärke. Er braucht unsere Bereitschaft, Vergebung anzunehmen. Und er braucht die Bereitschaft, dass wir uns von ihm rufen lassen. Vielleicht erneut, wenn wir wieder versagt haben. Aber Gott kann damit umgehen. Und deswegen mein letzter Impuls, lass uns beten für unsere Geschwister, die da schon irgendwie ja Versagen erlebt haben, dass Gott ihnen neu begegnet, weil das möchte er tun. Das hat Jesus doch schon mit seinen ersten Jüngern getan. Das will er tun und ihnen neu seine Liebe zeigen. Wir haben die letzten Sonntage viel von geistlichen Kämpfen gehört, oder? Heute geht's an die Praxis, Leute. Gebet ist eine wirkliche Waffe, die wir haben. Und heute werden wir etwas bewirken in der unsichtbaren Welt. Ich glaube, das darf uns bewusst sein. Und ich freue mich jetzt auf die Informationen, die wir hören von Anne Rose. Ja, danke euch.
Ja, ich lese euch eine Einleitung vor zu der Situation in Eritrea. Einfach mal ein paar Infos über, wo das liegt und so weiter. Also Eritrea liegt im Nordosten Afrikas am Roten Meer. Das Land ist etwa so groß wie Österreich und die Schweiz zusammen und hat 3,7 Millionen Einwohner. Etwa die Hälfte davon sind Christen, die andere Hälfte Muslime. Seit mehr als 30 Jahren wird Eritrea von einem einzigen Mann beherrscht, Präsident Isaias Afwerki. Weil die Regierung das Land abschottet und die Bevölkerung stark kontrolliert, wird Eritrea auch als Nordkorea Afrikas bezeichnet. Christen sind in ihrer Freiheit eingeschränkt. Besonders stark werden Christen verfolgt, die keiner der drei offiziell registrierten Kirchen angehören. Christen muslimischer Herkunft erleben zudem starke Verfolgung durch ihr Umfeld. Wir wollen jetzt einen kurzen Film anschauen, in dem verfolgte Christen aus Eritrea von ihren Erlebnissen berichten.
Es geht nicht darum, ob die Verfolgung aufhört oder weitergeht. Wir wollen eine Tür für das Evangelium öffnen. Wir wollen, dass Menschen, die im Dunkeln sind, das Licht finden. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
Eritrea, das sogenannte Nordkorea Afrikas. Ein Land mit extrem eingeschränkter Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit. Hier können sich die meisten Christen nicht frei versammeln. Sie leben ihren Glauben im Verborgenen. Christsein ist in Eritrea zwar per se nicht verboten, doch die diktatorische Regierung dieses Landes am Horn von Afrika lässt nur drei Kirchen zu. Die eritreisch-orthodoxe Kirche, die römisch-katholische Kirche und die evangelisch-lutherische Kirche. Doch auch sie werden streng kontrolliert. Jedes persönliche Recht muss sich der nationalen Identität beugen. Christen, die sich außerhalb der staatlich kontrollierten Umgebung treffen und beten, riskieren Verhaftung, Gefängnis und Folter.
Ich wurde mit Eisenketten gefesselt. Und dann begannen sie mich zu schlagen, während 700 Gefangene zusehen mussten. Zuerst schrie ich, aber nach ein paar Minuten war ich ganz still. Sie schlugen mich ins Genick und auf den Kopf. Ich betete, Herr Jesus, Sie kennen deine Wege nicht. Vergib ihnen.
Wenn sich Eritreer für Jesus entscheiden, wählen sie bewusst ein Leben voller Entbehrungen. Normalerweise lehnen ihre Familienmitglieder, Nachbarn und ihr Umfeld sie ab, weil sie nicht an den traditionellen Ritualen teilnehmen. Oder gehen sogar so weit, ihnen nachzuspionieren und sie den Behörden zu melden. Wenn sie jemals beim Beten mit anderen Christen erwischt werden, landen sie im Gefängnis. Dennoch wächst die Kirche in Eritrea weiter.
Die Regierung hat unsere Kirchen geschlossen, aber sie konnte uns Jesus nicht aus dem Herzen nehmen. Sie können ihn nicht wegnehmen. Sie können uns das Leben schwer machen, aber sie können uns nicht die Wahrheit nehmen, die wir kennen. Diese Einstellung haben alle Christen hier. Andere Menschen bemerken das allmählich. Sie sehnen uns das Zeugnis von Christus. Sie sehen unser Glück und unseren Frieden. Selbst wenn wir leiden, freuen wir uns. Unser Glück beruht nicht auf dem, was wir haben oder nicht haben. Wenn die Menschen das sehen, nehmen sie Jesus an.
Etwas, das mir auch in der Zelle bewusst wurde, war dies: Vergiss deine Brüder nicht. Das sagte mir Gott an jenem Tag, als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde.
Weil euer Gebet eine große Hilfe in unserer Verfolgung ist, bitte ich euch inständig weiter zu beten. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und euer Gebet hilft uns in so